Hören. Mein Name ist Albert Krause. Das denkt man zuerst nicht, wenn man mich sieht, aber ich heiße tatsächlich Albert Krause. Ja, ich bin 30 Jahre alt, bin im echten Leben Kfz-Mechaniker, arbeite jetzt so gerade als Gemeindereferent in einer freien evangelischen Gemeinde, komme ursprünglich auch aus einer freien Baptistengemeinde, das ist auch unsere aussendende Gemeinde, die Freie Baptistengemeinde in Zweibrücken. Das ist ungefähr so 3 Stunden von hier. Wir kennen auch die Geschwister aus Erlangen, sind da sehr verbunden auch. Ja, und zu mir gehört noch mehr. Und wenn die Präsentation gleich, könnt ihr dann auch den Rest meiner Familie sehen. Das kommt gleich. Genau, das ist der Rest meiner Familie, nicht ganz der Rest. Da bin ich auch noch 29. Ich habe mich auch entschlossen, das nicht mehr zu ändern. Ich bleibe jetzt 29. Ja, das ist Elisabeth, meine Frau, Susanna, die Jüngste, naja, das ist nicht mehr die Jüngste, seht ihr gleich, und Hadassah, das ist die Älteste. Und eigentlich ist unsere Familie jetzt noch gewachsen, wir haben noch eine Kleine dazu gekriegt. Wir haben auch noch keine Zeit gehabt, ein passendes Familienbild zu machen. Ja, meine Frau und ich haben geheiratet während der Bibelschulzeit, wie man sich so kennenlernt als Christ auf der Bibelschule oder auf irgendwelchen Missionskonferenzen oder in der Gemeinde. Und wir haben uns dann die Frage gestellt, was möchte Gott von uns mit unserem Leben? Und da war es natürlich klar, Bibelschule, Ausbildung und auch in der Gemeinde schon Dienst getan. Wir möchten dem Herrn Vollzeit dienen. Haben das zuerst hier in Deutschland gemacht. Ihr seht gleich so ein paar Eindrücke davon. Ich habe selber Predigtdienst, die Arbeit mit den Kindern natürlich auch. Erziehung hat viel damit zu tun. Meine Frau macht Seelsorge mit Teenies. Wir haben auch einen Hauskreis oder eine Jüngerschaftsgruppe, wie man das gerne nennen möchte. Dann Seelsorgeschulung, entweder ich übersetze die oder wir halten selber welche. Ja, Seelsorge mit Leuten, die ein bisschen älter sind manchmal. Und einfach Teenie- und Jugendarbeit, einfach Jüngerschaft eigentlich im Ganzen. Das lag uns auf dem Herzen, weil wir gesehen haben, wie das Wort Gottes Menschen verändert, wie ich selber verändert wurde durch das Wort Gottes. Also ich komme aus keinem christlichen Elternhaus, ganz unfromm aufgewachsen als Vollheide, wie manche sagen würden. Hab ein Leben geführt, wovon man keine Details berichten muss. Und als Christus in mein Leben reinbrach, das war die beste Nachricht, die es je gegeben hat. Und wir haben gesehen, durch die Arbeit mit jungen Menschen in der Gemeinde, wie das Wort Gottes Menschen verändert. Und das ist, glaube ich, das, was uns so gezündet hat, gesagt, das möchten wir gerne machen. Wir haben viel in Deutschland gemacht, haben dann überlegt, wie geht's weiter, wurden von einer Missionsgesellschaft angefragt, ob wir uns vorstellen können, Tansania an einer Bibel- und Jüngerschaftsschule zu arbeiten, die Kirche dort zu stärken, einfach Menschen auszubilden, die viel besser die Leute in Tansania erreichen können als ich. Obwohl ich die passende Hautfarbe dazu habe, kann ich mich kulturell nicht so ganz den Leuten anpassen. Das werde ich nie schaffen, selbst nach 10 Jahren nicht. Selbst bei Jeff merkt man, er ist jetzt schon fast 30 Jahre hier und man hört immer noch, dass er Amerikaner ist. Ne? Also das heißt, es wird bei mir auch so sein. Aber wenn wir den Leuten das Handwerkzeug an die Hand geben, dann können wir es. Ja, hier ist eins der größten Dinge, mit denen wir kämpfen, hier in Deutschland, aber auch in Tansania. Synkretismus. Ihr könnt euch das kurz durchlesen. Das ist einfach so, dass man aus dem Evangelium wichtige Wahrheiten wegnimmt und das ersetzt mit irgendwelchen kulturellen Dingen oder Sachen, die da in dem Land so einfach als Heilsweg anerkannt sind. Das gibt es hier in Deutschland, das gibt es auch dort in Tansania. Und das ist eines der größten Dinge, mit denen wir kämpfen. Warum machen wir Missionen? Das ist ganz einfach. Das könnte ich eigentlich hier bei euch weglassen, habe ich gemerkt, weil ihr habt so viel mit Missionen und Jüngerschaft zu tun, dass das selbstverständlich ist. Das ist der Befehl aus Matthäus 28. Der Kernsatz hierbei oder der Hauptauftrag ist, dass wir zu Jüngern machen. Deswegen auch Jüngerschaftsschule. Menschen einfach an die Hand nehmen, sie begleiten, nicht von oben herab, sondern mitgehen. Und wie das funktioniert, das ist ja dann in diesen Partizipien, die da dabei stehen, erklärt, indem man sie lehrt, alles zu halten, indem man sie tauft und so weiter. Wo werden wir sein? In Tansania. Das ist das grüne Ländchen hier. Und nur so ein paar Grundinformationen, ungefähr 160 Volksgruppen, die es dort gibt in Tansania, zerstreut über eine Fläche, die ungefähr dreimal so groß ist wie Deutschland. Und 19,2% davon gelten aktuell als unerreicht. Die Zahl habe ich dahin, weil manche Leute hören ja in Missionsberichten, dass jeder Missionar berichtet, ja, mein Land ist das Schlimmste, wo ich arbeite. Aber ich möchte euch nur mal zum Vergleich, möchte ich euch mal sagen, wie hoch die Zahl hier in Deutschland ist. Sie ist höher als die Zahl, die hier auf der Leinwand steht. Sie ist ungefähr bei 20, glaube ich, 20 bis 30%. Das heißt, wir könnten genauso gut hier in Deutschland tun, aber unser Ruf geht in diese Richtung. Wo sind wir genau in Tansania? Ihr seht in der Karte, wo das nochmal genau ist. Diese Kreuze hier und den Pins, das ist unsere Gesundheitsversorgung, unser Gesundheitssystem sozusagen. Und hier zwischen diesen beiden sind wir tätig. Das ist die Schule, also sehr einfache Gebäude, an der ich tätig bin, an der ich unterrichte, wo wir leben auch. Wir leben mit den Schülern dort und wir nehmen die Leute an der Hand. Ja, also das heißt, ich unterrichte, habe nachmittags mache ich mit ihnen praktische Arbeit. Meine Frau führt Gespräche mit den Frauen, unsere Kinder spielen mit den Kindern der Schüler, einfach um da zu gucken, was kommt von dem, was wir aus der Bibel unterrichten, überhaupt an? Was beeinflusst das Leben? Ja, also die gute Botschaft ist nur eine gute Botschaft, wenn sie wirklich ins Herz dringt. Und das Herz verändert. Und ja, das ist unser Zuhause. Ihr werdet das gleich sehen. Hier seht ihr die Schule in Aktion. Und die meisten Schüler da sind sogar älter als ich, obwohl ich mit 30 nicht besonders alt bin. Und das ist das Begeisternde dabei, dass Leute, die eigentlich harte Feldarbeit machen, die lassen ihre Sachen liegen und sagen, wir gehen in die Schule und lernen das Wort Gottes. Und mit was für einem Eifer die studieren. Ich weiß nicht, gibt es hier Lehrer im Raum? Keine Lehrer. Das ist gut, dann darf ich das jetzt sagen. In Deutschland ist ja so, in der 6. Stunde oder 7. Stunde in der Schule, dann sind so die Köpfe gehen immer näher in Richtung Tisch der Schüler. Und da ist das so, du hast 8 Stunden unterrichtet und die Leute fragen dich, ja, willst du jetzt Feierabend machen? Wir wollen noch mehr hören. Ja, also das heißt, die sind begeistert. Wir haben auch erlebt, wie so eine Absolvierung abläuft. Also wenn die dann fertig sind, man kann 3, 6 und dann 9 Monate machen. Und sie feiern das, dass sie das Wort Gottes kennengelernt haben und sagen, wir nehmen das jetzt mit in unser Dorf und predigen das dort weiter und machen die Menschen dort zu Jüngern. Ja, das ist der Blick aus unserem Küchenfenster. Wie ihr seht, wir gießen nicht so häufig. Das liegt auch daran, dass es da eigentlich kein Wasser gibt. Das ist unser Weg zum Baumarkt. Also das dauert so ungefähr 3 Tage, bis man dort ist. Man sollte sich zügigst überlegen, ob man was vergessen hat, wenn man noch irgendwo hier ist. Ansonsten könnte es eine längere Fahrt wieder zurück sein. Ja, ihr seht da hinten auf dem Tisch sind unsere Gebetskarten, da könnt ihr euch eine nehmen. Und da mussten wir ja einen Ort draufschreiben, wo wir denn genau in Tansania sind. Und da steht dann Familie Krause in Kibondo in Tansania. Die Schwierigkeit ist, wir sind eigentlich gar nicht in Kibondo. Wir sind hier. Das ist die Bibelschule. Hier sieht man so ein paar blaue Gebäude. Hier ist Kibondo. Der Grund, warum der Name auf der Karte draufsteht, ist, weil unser Ort, wo wir sind, keinen Namen hat. Weil das ist nur die Bibelschule, mehr nicht. Das sind ungefähr nochmal 10 Kilometer, die wir fahren. Schwierigkeit dabei ist, wenn die Stadt hier ist, dann endet auch die Wasserversorgung hier. Das heißt, wir haben kein fließendes Wasser. Wir leben von Regenwasser. Das ist auf der Autobahn aus dem Heckfenster fotografiert. Das ist ein interessantes Foto, man sieht das nicht so schön. Hier in diese kleine Mulde da, da kann man einen 16-Zoll-Reifen so hoch reinstellen und man könnte drüber hinweglaufen, ohne dass man merkt, dass da überhaupt ein Reifen drin liegt, weil das so tief ist. Das sind unsere normalen Straßen. Das ist unsere Fleischerei, quasi sowas wie McDonald's. Man kriegt alles frisch. Ja, man sieht, ob das Huhn glücklich war oder nicht vorher. Das ist unsere Trinkwasserversorgung, wenn da dann etwas geregnet hat, die Regenzeit über. Das ist ein bisschen auch ein Problem. Die Regierung hat es gut gemeint, hat diesen See angelegt und es regnet auch immer rein, aber die Leute können nicht schwimmen und wollen aber schwimmen und dann heißt es, dass wir immer wieder irgendwelche Leichen dort rausfischen müssen. Dementsprechend lecker ist das Trinkwasser, wenn man welches bekommt. Ja, man muss das filtern. So sieht eine Filterkartusche aus vor dem Filtern. Nach 20 Litern sieht die so aus. Hier unten seht ihr auch die Wanne. Das ist nicht, weil wir irgendwie Ökos sind, dass wir alles Wasser da aufheben, sondern wir müssen das. Das wird dann nachher zum Klospülen benutzt oder irgendwas sauber zu machen, was noch dreckiger ist. Wasser ist wirklich wie Gold. Der jährliche Niederschlag in Tansania, einfach damit ihr mal ein Gefühl dafür bekommt. Es gibt so Monate, da regnet es ganz, ganz viel. Aber das ist ein Durchschnitt für das ganze Land. Und es gibt Monate, da regnet es fast gar nicht. In unserer Ecke würde diese Kurve wahrscheinlich hier so entlang laufen. Und das unter die schwarze Linie kann er nicht, aber es regnet gar nicht. Das heißt, unsere Herausforderung ist, wo kriegen wir das Wasser her für diese Monate, in denen es nicht regnet? Und das geht nur, indem wir es in diesen Monaten sammeln. Das ist ein Rechenbeispiel hier in Deutschland. Jeder von uns hier in Deutschland kriegt von den Wasserwerken oder vom deutschen Staat zugemünzt 120 Liter pro Tag. 120 Liter ist eine große Badewanne. Und wenn wir das mit diesem Bedarf in Tansania leben würden, wären das 102.000 Liter. Das wäre, wenn wir diesen Saal hier ein gutes Stück mit Wasser befüllen würden, also so vielleicht 10 cm hoch den ganzen Saal, das wäre ungefähr die Menge an Wasser, die wir dann bräuchten. Ist aber natürlich das unmöglich, so etwas zu lagern. Wir haben runtergerechnet, oder uns wurde gesagt, rechnet mal mit einer anderen Zahl, 30 Liter pro Tag. Kennt jemand von euch diese Kanister, diese grünen Kanister von der Bundeswehr, wo man Benzin geholt hat? Das sind 20 Liter und nochmal einen halben davon. Das ist das Wasser, was du hast zum Kochen, zum Duschen, zum Trinken, um dich zu waschen, für einen Tag. Ihr seht, das ist ein bisschen was anderes. Ihr könnt das mal versuchen zu Hause, das ist sehr herausfordernd. Immer schnell, wenn man sich eingeseift hat beim Duschen, Wasser abdrehen und nicht das Wasser laufen lassen, während man die Hände wäscht und so. Und selbst wenn ihr das macht, kommt ihr da drüber. Das ist das Haus, in dem wir wohnen werden. Das ist sehr nett, dass die Kirche uns da ein Haus zur Verfügung gestellt hat. Wir wohnen in dieser Hälfte hier. Ihr seht, die Farbe geht nur bis hier rüber. Hier ist das Geld ausgegangen. Das heißt, der Rest vom Haus ist auch nicht fertig geworden. So sieht es drin aus. Ja, wenn noch irgendjemand Lust hat, im September mit uns nach Tansania zu fliegen, um das Haus fertig zu machen, ihr seid herzlich willkommen. Ja. Ich möchte mal ein Stück über dieses Fenster hier reden und kurz über Berufung. Und zwar, ihr fragt euch wahrscheinlich, wenn ihr die Berichte von Missionaren hört, wie kommt denn jemand überhaupt dazu zu sagen, ich gehe und mache Mission, ich gehe dorthin. Woher weiß ich denn, dass Gott mich in diese Richtung beruft? Woher weiß ich denn, dass es nicht mein Ruf ist, hier in einer Arbeitsstelle nachzufolgen? Und ich glaube, dass Gott sehr klar zu uns spricht. Wir wissen aus dem Johannesevangelium, dass er sagt, dass seine Stimme hören. Also seine Schafe seine Stimme hören. Und ich glaube, sie hören sie so deutlich, dass sie genau wissen, dass sie gemeint sind. Als wir in Tansania waren, war das für uns nicht der angenehmste Aufenthalt am Anfang, weil wir schon mal im Kongo waren, im Kriegsgebiet, und mussten da das relativ schnell wieder verlassen, wegen der Lage dort und auch der Gesundheitslage. Und da war Tansania so, ja, wir haben diese Anfrage bekommen, wir gehen da mal hin, aber wir rechnen eigentlich nicht damit, dass Gott uns da haben will. Wir tun unsere Pflicht und dann haken wir es ab auf unsere Liste und das war's. Unsere Kinder wurden krank, wir wurden krank, Erbrechen, Durchfall, was man so kriegt. Ne? Und man freut sich darauf, einfach wieder in Deutschland zum Arzt gehen zu können. Wir wollten unseren Flug schon umbuchen und irgendwie ging das nicht. Wir haben Leute hier in Deutschland gesagt, könnt ihr unseren Flug für uns umbuchen? Und sagt, nee, wir kommen da nicht durch bei der Fluglinie. Wir haben es online versucht, es geht einfach nicht. Also haben wir uns damit abgefunden, Gott möchte uns noch ein bisschen da haben. Und dann haben die Leute haben schon gemerkt, oh, diese Familie will gar nicht hier bleiben. Und die haben aber trotzdem gesagt, komm, schaut euch doch mal zumindest die Bibelschule an, ne, den Berg und was wir hier machen und so. Und auch das Haus, wo man wohnen würde. Und wir haben gesagt, ja, wir haben sowieso nichts Besseres zu tun, gehen wir mit. Wir sitzen in diesem verstaubten Geländewagen da hoch und meine Frau sagt dann, weißt du, wenn wir in Afrika wohnen, dann könnte ja das Haus eine Durchreiche haben. Ne? Küche zu Esszimmer. Meine Frau sagt es nur im Scherz, weil die schon öfters in Afrika war und die weiß ganz genau, wenn jemand in Afrika ein Haus baut, dann hat es vier Wände, in der Mitte gibt es einen Vorhang, der Essbereich von Schlafbereich abtrennt. Mehr oder minder ein großer Witz. Als wir reinkommen in das Haus, drehen wir uns um. Und wir sehen dieses Fenster hier. Und da hinten dran ist die Küche laut Plan vorgesehen. Wir dachten dann, okay, wenn Gott jetzt einen Witz machen will, dann ist es ein schlechter Zeitpunkt. Aber wir haben auch gemerkt, dass Gott uns meint. Dass er sagt, vielleicht denkt mal darüber nach, ob die Gründe, warum ihr nicht hierher kommen wollt, etwas hochmütig sind, etwas wenig Vertrauen zeigen. Vielleicht, dass wir sogar denken, dass Gott uns an diesem Ort nicht bewahren könnte vor den Schwierigkeiten, die es dort gibt. Ja, so haben wir dann unsere Lektion daraus gelernt und bereiten uns seither darauf vor. Wenn ihr uns mal besuchen wollt, das ist unser Klo. Ja, was machen wir in der Zwischenzeit? Wir lernen Swahili. Wir kamen in eine Gemeinde, wo es einen Missionar gibt, der die Sprache kann. Der hat sogar noch seinen Sprachkurs. Und wir kamen den ersten Tag da rein und haben gesagt, ich habe gehört, ihr geht, ich unterrichte euch. So kann Gottes Führung manchmal gehen. Ja, gleich hört ihr den Ton davon. Also viele Leute fragen ja immer, wenn ein Missionar hier steht und die Frau ist nicht dabei, was denkt denn die Frau eigentlich dazu? Ihr könnt euch ja jetzt nicht mit meiner Frau unterhalten, aber wir haben so einen kleinen Videoausschnitt, den ihr jetzt gleich mal hört, was sie dazu sagt.
Ich bin Elisabeth Krause und ich bin 28 Jahre alt. Als ich 14 war, hat mich Gott das erste Mal durch einen Missionsbericht angesprochen und seitdem liegt Mission auf meinem Herzen. Also Albert und ich, wir haben uns ja auf der Bibelschule kennengelernt und haben uns ausschließlich über Mission unterhalten und haben festgestellt, dass unser Herz da in dieselbe Richtung schlägt. Also meine größte Herausforderung ist, das absolute Vertrauen auf Gott zu haben, weil ich hier in Deutschland das wahrscheinlich noch nie so haben musste, weil man irgendwie immer Absicherungen hat, Versicherungen, immer irgendwie eine Sicherheit, wo man zurückgreifen kann. Und in Afrika oder jetzt in den Vorbereitungen habe ich festgestellt, dass viele Sachen unklar sind und da bin ich einfach so unsicher und muss das Vertrauen lernen und auch an Gott abzugeben. Weitere Herausforderungen sind zum Beispiel das Wasserproblem. Da ist Albert auch im Moment dran und hat auch sehr viel Hilfe, wo wir echt dankbar sind dafür, aber so ganz gelöst ist es wohl noch nicht. Und auch die Sprache ist schwierig für uns beide. Wir haben Unterricht, wir kennen jemanden, der uns Unterricht gibt, einmal die Woche, und das ist auch richtig gut, aber es fällt uns trotzdem sehr, sehr schwer, die Zeit zu finden, dann auch noch Vokabeln zu lernen mit dem Alltag, mit der Arbeit von Albert oder auch mit den Kindern ist es nicht einfach.
Hauer ja Andika Barua Sau.
Genau.
Also am meisten freue ich mich auf die Gemeinschaft mit den Frauen. Ich habe sehr gerne Gemeinschaft mit Menschen und freue mich auch insbesondere auf die Mütter dort und dass man voneinander lernen kann, wie die Kultur leben.
Meine Frau gesehen. Die wäre gerne auch da gewesen, aber dadurch, dass wir Nachwuchs bekommen haben, die noch relativ klein ist, und die Kinder sowieso sehr viel im Auto mit uns unterwegs sind, haben wir gesagt, wir lassen jetzt diesen einen, lassen wir mal aus. Aber wir sind wahrscheinlich irgendwann in der nächsten Zeit nochmal in Eckental und da kommen wir euch vielleicht nochmal zwischendrin so als Besucher besuchen. Ja. Wie du Teil der Arbeit werden kannst. Also, nee, die Folie gehört da nicht hin. Wie du Teil an Gottes Mission haben kannst. Und das sind so drei Blöcke. Gehen. Ja. Also Mission ist, und diese drei Blöcke stehen extra nebeneinander, weil die nicht so aufgeteilt sind. Manche von uns haben den Eindruck, wenn es um Mission geht, ja, der, der gibt und der, der betet, die sind weniger wert als der, der geht. Das ist aber nicht so. Es gibt eine schöne Stelle in Samuel, wo die Leute darüber mit David diskutieren, ja, was ist denn jetzt, wer bleibt denn hier und wie ist das mit dem Lohn, wenn die Leute bei den Waffen bleiben und die, die mit dir da losziehen. Und David macht ja ganz klar und sagt, das ist egal, der, der bei den Waffen bleibt, und hier aufpasst und dafür sorgt, dass das alles in Ordnung ist. Und der, der mitgeht, der kriegt den gleichen Lohn. Und so ist das auch hier. Das heißt, der, der geht, betet oder gibt, hier zu Hause trotzdem das Evangelium verkündigt, die sind alle gleich viel wert. Das heißt, das sind drei Teile, wo wir teilhaben können an der Mission Gottes. Ja, so wie ihr hier in eurem Job verantwortlich lebt und das Evangelium diesen Menschen dort zeigt oder vorlebt oder verkündigt, das ist euer Teil. Genau. Bei uns aktuell ist es so, also Gebet und Finanzen, es gibt so eine bestimmte Anzahl an Unterstützer, die man haben muss oder eine bestimmte Summe, die man braucht, um im Ausland tätig zu sein. Davon ist 63% bei uns vorhanden, 37% fehlen noch. Wer da irgendwas näher zu wissen, der darf da gerne mich dann später zu ansprechen. Ja, unsere Gebetsanliegen, erstmal Dank auf den vielen Kilometern. Also wir mussten bei unserer Versicherung fürs Auto die Kilometerzahl, die wir jährlich fahren, verdoppeln. Ja, also wir sind sehr viel mit dem Auto unterwegs und es ist nichts passiert bisher. Da sind wir sehr dankbar. Dank für das Durchhalten der Kinder. Für unsere Kinder ist so ihr Autositz mittlerweile das zweite Zuhause geworden, was natürlich für sie auch sehr anstrengend ist. Ja, einfach eine weise Planung in Deutschland. Wenn ich hier keinen Wasserfilter einpacke, dann habe ich ihn dort nicht. Einfach, dass wir daran denken, die Dinge mitzunehmen, die wichtig sind. Ja, offene Herzen in Tansania. Also der Missionar kommt dorthin und tut etwas, aber wir können nicht dafür sorgen, dass diese Botschaft Frucht bringt. Das muss Gott tun in den Herzen der Menschen. Ja, gerade während ich hier stehe, werden in Tansania unsere Visa bearbeitet, also die Arbeitsgenehmigung, die wir brauchen. Und es wäre schön, wenn ihr dafür einfach mitbetet. Wir mussten da 1.000 Dollar Kaution hinterlegen und die sind weg, wenn das Visa nicht genehmigt wird und damit auch. Wir sind guter Dinge, weil wir denken, Gott hat uns berufen, er wird dafür sorgen, aber wir haben schon mitgekriegt, dass es manchmal bis zu einem Jahr dauern kann, bis diese Sachen durch sind. Die Schüler in Tansania sagen Danke für eure Zeit. Und auch wir als Familie sagen Danke für die Möglichkeit, die ihr uns gibt, euch das vorzustellen, euch ein bisschen mitzunehmen, für die Fragen, die ihr vielleicht stellt, für das Gebet, was ihr bewegt. Da hinten ist auch Tee, frisch aus Tansania, der kam letzte Woche an. Den dürft ihr nehmen, trinkt den, das ist Schwarztee, beide Sorten sind Schwarztee, trinkt den, betet für uns, denkt an uns, da freuen wir uns drüber. Jetzt bin ich aber nicht nur hier, um euch eine Geschichte aus Tansania zu erzählen, sondern wir wollen auch gemeinsam in das Wort Gottes reinschauen. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt mal Psalm 121 auf. Also wir schlagen unsere Bibeln zu Psalm 121 auf. Ich möchte aber, bevor wir in das Wort Gottes reinschauen, nochmal mit uns beten und möchte bitten, wer kann, dazu aufzustehen. Mein Herr und Gott, wir danken dir für dein heiliges Wort, Herr. Wir danken dir dafür, dass dein Wort in Ewigkeit Bestand hat und Herr, dass es die Macht hat, Menschenherzen zu verändern. Und so bitte ich, dass du zu uns redest heute Morgen durch dein Wort und dass du deinen Geist dazu gebrauchst, uns diese Dinge klar und auch deutlich zu machen, Herr, und dass du uns drängst, Veränderungen zu suchen in unserem Leben, wo sie notwendig ist. Dass du diejenigen, die hierher gekommen sind, um Antworten zu suchen, versorgst mit den Antworten, die sie brauchen. Dass du Trost, Ermutigung, aber auch Ermahnung da gibst, wo es notwendig ist. Und ich bitte, dass du redest, Herr, dass hier keine menschliche Hülle im Vordergrund steht, Herr, und dass du verherrlicht wirst durch das, was gesagt wird. Nimm von uns, was uns stört, die Gedanken aus der Woche, Herr, und hilf uns, uns ganz auf dein Wort zu konzentrieren. In deinem Namen. Amen. Ihr könnt euch setzen. Ich lese den Psalm einmal komplett vor aus der Schlachterübersetzung. Ein Wallfahrtlied. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht wanken lassen und er und der, der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten zu deiner rechten Hand, dass dich am Tag die Sonne nicht steche, noch der Mond bei Nacht. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele, der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang, von nun an bis in Ewigkeit. Wenn wir die Psalmen anschauen, dann wissen wir, dass wir das Gesangbuch der damaligen Israeliten in der Hand halten, dass auch heute noch viel dafür gebraucht wird. Also wenn die Predigt langweilig sein sollte, dann könnt ihr euch in der Zwischenzeit eine Melodie für diesen Psalm ausdenken, indem ihr den dann vielleicht singen würdet und dann später auch vorsingen, wenn ihr wollt. Der Psalm ist geschrieben von einem Menschen, der auf dem Weg nach Jerusalem war. Wer von euch war schon mal in Jerusalem? Okay, ihr wisst dann, wovon ich rede. Die anderen, für euch erkläre ich es. Also Jerusalem liegt auf einer Anhöhe, auf einem Plateau und rings um Jerusalem, wenn die Leute kamen, um Dienst zu tun im Tempel oder Opfer darzubringen oder zu den Festen kamen, mussten sie auf dieses Plateau hoch. Also das heißt, es kann sich hier, es ist ja nicht gesagt, wer es geschrieben hat, um einen Priester handeln, der schreibt, vielleicht um David, vielleicht irgendeiner der Sänger. Aber auf jeden Fall geht es um jemand, der auf dem Weg nach Jerusalem ist. Und als ich diesen Psalm das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, oh, er schaut zu den Bergen und er schaut, da ist meine Inspiration für Hilfe. Aber ich habe gemerkt, das ist eigentlich falsch, dieser Gedanke. Sondern ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, meint etwas ganz anderes. Wir wissen aus der Geschichte von Lukas 10, von dem barmherzigen Samariter, dass dieser Weg nach Jerusalem ziemlich gefährlich war, dass da Leute sich in diesen Klüften verschanzt haben und den Pilgern aufgelauert sind. Und genau das ist das, was dieser Mensch, der hier schreibt, der auf dem Weg nach Jerusalem ist, vor Augen hat. Er weiß ganz genau, wenn er auf dieses Plateau klettert, lauert Gefahr. Er weiß, dass er eigentlich auf dem Weg ist, seinen Herrn anzubeten, zu opfern, ihn zu feiern, aber auf dem Weg dorthin lauert Gefahr. Ja, die Leute, die dort lauerten, die wussten ganz genau, wenn die Pilger hier kommen, die nach Jerusalem, die haben entweder wertvolle Gegenstände dabei, die da opfern wollen oder Teil ihrer Ernte oder irgendwelche Tiere. Und wenn sie das nicht hatten, Geld, um diese Dinge in Jerusalem zu kaufen, waren also die beste Beute, wenn man so jemand erwischte. Mit anderen Worten, es lag also eine Herausforderung vor dem Psalmschreiber. Wir wissen nicht, welche genau, was er genau da für eine Gefahr da sah, wovor er Angst hatte. Aber ich glaube, so etwas haben wir auch schon erlebt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du heute Morgen hier zum Gottesdienst kommst oder überhaupt in die Gemeinde kommst, dich hier in die Reihe setzt. Weiß nicht, welche Herausforderungen sich so in deinem Leben vor sich auftürmen. Manchmal ist das ja so, ne? Man erlebt eine Krise und die Dinge, die sich vor einem auftun, sind wie Berge, in denen Räuber auf einen lagern, die nur darauf warten, mich zu Fall zu bringen. Weiß nicht, für die jungen Leute, vielleicht studierst du schon 4 Semester und weißt danach immer noch nicht, was du eigentlich damit anfangen sollst. Vielleicht stehst du kurz vor dem Ruhestand und hast keine Ahnung, wo dein Platz ist im Gottesreich. Aber vielleicht ist es noch viel, viel schlimmer. Du verlierst einen lieben Menschen in deiner Familie und hast keine Ahnung, wie du mit diesem Verlust umgehen sollst. Und die Zeit, die ohne diesen Menschen auf dich zukommt, türmt sich auf vor dir wie diese Berge. Vielleicht ist es auch in deiner Ehe so, dass du gerade eine Krise erlebst und kein Mensch außer dir weiß um diese Krise und du hast keine Ahnung, wie das nur werden soll, wie du damit umgehen sollst. Ich bin als junger Mann in Nigeria aufgewachsen. Meine Eltern sind Diplomaten gewesen, sind von verschiedenen Firmen angestellt worden und rumgereist. Und in Nigeria war das so, dass mein Vater sehr abenteuerlustig war und er wollte mit uns irgendwelche Berge hochklettern. Und da gab es einen bestimmten Berg in der Hauptstadt von Nigeria, in Abuja, der heißt Aso Rock. Und man klettert diesen Berg hoch und man hat eigentlich den Eindruck, das ist eigentlich sehr einfach, den hochzuklettern. Ja, aber ich als 13-Jähriger, der ich damals war, hatte erstmal überhaupt keine Lust, weil wir, um zu diesem Berg zu kommen, einen riesen Weg auf uns nehmen wollten, quer durch den Busch. Und dann klettern wir diesen Berg hoch und es ist nackter Fels und irgendwann ist der so steil, dass ich denke, wenn ich jetzt nur abrutsche und da runterfliege, dann ist es vorbei. Und ich habe als 13-Jähriger meinem Vater gesagt, ich will nicht mehr. Weil ich gesehen habe, wie dieser Fels auf einmal nur noch gerade hochging, wo ich keine Ahnung hatte, wie soll das überhaupt weitergehen. Und das sind genau diese Situationen, von denen der Psalmschreiber hier schreibt. Wo du keine Ahnung hast, wie es weitergehen soll. Vielleicht dachtest du sogar, als du Christ wurdest, ja, ich bin ja jetzt mit dem Herrn unterwegs. Solche Situationen, die komme ich nicht mehr. Sowas muss ich nicht mehr durchstehen. Aber trotzdem bäumen sich diese Berge vor dir auf. Und der Psalmist erinnert uns an eine ganz wichtige Sache. Und das ist mein erster Punkt, den ich hier deutlich machen möchte. Such den Herrn in den Bergen deines Lebens, in diesen Schwierigkeiten. Wir sind ja oft als Menschen so gestrickt, dass wir versuchen, unsere Probleme bei uns zu behalten, sie selber irgendwie hinzubekommen. Und da gibt es eine lustige Geschichte über eine wertvolle Schweizer Uhr. Hat jemand schon mal von euch eine schöne, teure Taschenuhr gehabt oder eine Armbanduhr? Ich möchte euch diese Geschichte oder diese Anekdote kurz vorlesen. Falls wir eine wertvolle Schweizer Uhr besitzen und sie bleibt stehen, dann werden wir bestimmt nicht damit anfangen, hinten den Deckel aufzuschrauben und mit dem Taschenmesser da hinten drin rumzuwühlen und versuchen, dieses Problem selber zu richten. Nein, wir werden sie zu einem Spezialisten bringen. Wenn du zuerst da drin rumstocherst und versuchst, das selber zu richten und dann dem Spezialisten gibst, dann sagt er, oh, was haben Sie denn damit angestellt? Genauso gehen wir aber häufig mit unseren Problemen um. Wir sollten die Uhr zu einem Spezialisten bringen, direkt von vornherein. Nicht, wenn das Problem, wenn wir schon so ein großes Knäuel daraus gemacht haben, überall versucht haben, dran rumzuzerren, sondern gleich von vornherein zu dem Spezialisten gehen. Wenn wir in Schwierigkeiten sind, nicht erst versuchen, selber rauszukommen, sondern gleich von vornherein zum Spezialisten gehen. Bevor ich irgendwas selber an meiner Situation kaputt mache, bringe ich die Dinge zu Gott und sage, Herr, du bist fähig, du kennst die Situation, du kennst mich, du bist in der Lage, richtig damit umzugehen. Hilf mir hier durch. Und genau das ist das, was der Psalmist sich hier dran erinnert. Er sagt in Vers 2, meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Warum fügt er das an? Es ist ja in dem Psalm häufig so, dass man manchmal was doppelt hört. Ja, der Herr, ist ja schon klar, der hat Himmel und Erde gemacht, weil er sich daran erinnert, wer dieser Herr ist. Der sich am Anfang vorstellt in der Bibel und sagt, ich habe das alles hier gemacht. Mir gehört der ganze Laden hier. Ich habe die Sterne an ihren Platz gesetzt und ich kenne jeden mit Namen. Und er ist in der Lage, uns zu helfen. Manchmal ist das doch so, wenn wir beschäftigt sind und wenn wir nur noch das Problem sehen, die Schwierigkeiten und wie soll ich da rauskommen, statt dass wir uns direkt an den Herrn wenden, der Himmel und Erde gemacht hat. Der zweite Punkt, den ich hier machen möchte, ist, vertraue in Gottes Zusage, dich zu behüten. Vertraue in Gottes Zusage, dich zu behüten und zu beschützen, weil Gott die Herausforderungen, in denen du stehen wirst, vorher kennt. Wenn wir den Petrusbrief lesen, dann sehen wir, Gott macht diese Dinge maßgeschneidert für dich und mich. Für die Situation, in der wir stehen und nicht einfach nur, weil er uns irgendwie ärgern will. Meine Frau hat mir dazu mal eine richtig schöne Illustration gegeben. Die hat mal beim Juwelier gearbeitet und die hatten auch eine Goldschmiede. Und wenn Gold reinkommt, ja, so kleine Klumpen, da ist immer noch irgendeine Verunreinigung mit drin. Und um das richtige Gold da rauszukriegen, muss das erhitzt werden und da wird dann was hinzugegeben. Das nennen wir Katalysat. Ja. Das bringt dann diese Unreinheiten zum Vorschein. Und es wird richtig gekocht und dann kann man diese Unreinheiten abschöpfen. Und genau deswegen tut Gott solche Dinge in unserem Leben. Er stellt uns in Schwierigkeiten rein, damit wir wachsen. Damit diese Unreinheiten, ja, vielleicht da, wo wir uns auf uns selber verlassen, damit das zum Vorschein kommt und damit Gott das abschöpfen kann. Er möchte unseren Glauben damit stärker und reiner machen. Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass Gott die Kontrolle über alles hat. Hier heißt es in Vers 3, er, also dieser Schöpfer von Himmel und Erde, wird deinen Fuß nicht wanken lassen. Und er behütet dich und schläft nicht. Er lässt manche Sachen zu, aber er verliert nie die Kontrolle. Gott überwacht deinen Schritt und Tritt. Er ist nicht überrascht von den Umständen, in denen du dich befindest. Er ist nicht überrascht davon, wenn wir fallen. Ich habe jetzt 3 Töchter und vor einigen Monaten gab es ja noch Glatteis hier in Deutschland. Und die kleinste, also nicht die kleinste, die mittlere davon ist sehr forsch und möchte immer gerne alles entdecken gehen und losrennen. Und es war Glatteis draußen und wir gehen die Stufen runter. Und ich sage ihr, bevor wir die Tür rausgehen, renn nicht los, du wirst hinfallen. Was macht sie? Sie rennt los. Aber kurz vor sie fällt, nehme ich sie bei der Hand. Und genau das tut Gott bei uns auch. Wir wissen nicht, was Gott zulässt in unserem Leben, aber wir wissen, dass er da ist und dass er nicht überrascht ist von den Dingen, die geschehen. Hier heißt es dann in Vers 4, siehe, der Hüter Israels schläft noch, schlummert nicht. Oder in 4. Mose gibt es da auch eine Parallelstelle, die ich gleich lesen möchte. In Israel gab es einen Gedanken, der ich finde, viele sagen, das gab es nur damals und das gibt es nur in dieser Region, aber ich denke, den gibt es bei uns in Deutschland auch. Sie dachten immer, dass Gott, ja, also diese Vorstellung von einem Gott, immer an einen bestimmten Ort gebunden ist. Das heißt, es gab Lokalgottheiten und bei diesen Lokalgottheiten war das so, der musste manchmal aufs Klo schlafen. Wie ein Mensch eigentlich war die Vorstellung manchmal von manchen Göttern, die Leute dort in Kanaan hatten. Ja, wir kennen das aus der Geschichte mit Elia auf dem Berg Karmel und er verhöhnt dort die Priester und sagt, wo ist denn euer Gott? Schläft er gerade? Ist er gerade auf Reisen? Und genau so dachten manche Leute in Israel. Und das hier, was er hier sagt in Vers 4, ist ein klarer Kontrast. Unser Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, er schläft und schlummert nicht. Er ist immer da. Aber ich glaube, wir übernehmen diesen Gedanken manchmal, dass wir denken, so wie die Jünger im Boot in Matthäus, kümmert es dich nicht, dass wir hier gerade untergehen, als Jesus im Boot schläft? Und es ist interessant, dieser Satz, den die Jünger da sagen, den sprechen wir genauso aus. Das ist ein Ende, zu Ende schon, zu Ende gedacht der Gedanke. Das ist nicht ein offen, willst du uns vielleicht helfen, sondern die sagen, das kümmert dich gar nicht, dass wir hier untergehen. Du hast gerade Besseres zu tun, das scheint dich gar nicht zu kümmern. Und so denken wir häufig auch von Gott. Aber Gott ist nicht so. Gott schläft und schlummert nicht, er überwacht jeden Schritt von uns und er will uns jeden Tag immer wieder neu an unsere Hand nehmen. Vers 5, der Herr behüte dich, der Herr ist der Schatten zu deiner rechten Hand. Und es ist eine sehr interessante Illustration, die hier gebraucht wird, die wir hier in Deutschland gerade zu dieser Zeit gar nicht so kennen, weil es gibt gar nicht so viel Sonne. Aber wenn es mal richtig Sommer wird, ja, und dann bist du froh über jedes bisschen Schatten, das du kriegst. Hier wird gesagt, dass der Herr uns behütet und dass er der Schatten der rechten Hand ist. Warum erwähnt er die rechte Hand? Für die meisten von uns ist die rechte Hand die Hand, mit der wir unsere Arbeit verrichten, unseren Dienst verrichten. Unser Dienstwerkzeug. Was wäre denn, wenn unsere rechte Hand kaputt wäre? Wir könnten nichts mehr tun. Gott ist dir so nahe in deinem Leben, dass er sagt, ich bin der Schatten über deiner rechten Hand. Ich wache darüber, dass du fähig bist zum Dienst. Ich wache darüber, dass dir dein wichtigstes Werkzeug nicht kaputt geht. Dort ist es ja so in diesen Ländern, dass die Sonne ein echtes Problem darstellt. Ja, dass, wenn man von hier aus in diese Länder reist, dann kriegt man ja meistens hier in Deutschland gar nicht eine Sonnencreme zum Beispiel mit genügend Lichtschutzfaktor für dort. Und jeder Arzt würde sagen, wenn du dich lang genug dort aufhältst, dann hast du auch eine große Gefahr von Hautkrebs. Aber Gott sagt, ich bin derjenige, der darüber wacht. Nicht deine Sonnencreme, nicht dein Sonnenhut, sondern ich bin letztendlich derjenige, der dafür sorgt, dass deine Arbeitskraft erhalten bleibt. Er sagt in Vers 6, dass dich am Tag die Sonne nicht steche, noch der Mond bei Nacht. Und es ist ein schöner Kontrast. Gott sagt dir einmal von dieser Geschichte, die am Tag geschieht, die du vielleicht herankommen siehst, wo du vielleicht genau siehst, diese Situation wird das und das Ende haben und was mache ich dann? Du siehst ganz genau, das Ende deines Studiums kommt und du hast keine Ahnung, was du machen sollst. Du weißt ganz genau, dass deine Mutter oder dein Vater irgendwann sterben werden. Du siehst es kommen, wie sie älter werden, wie sie vielleicht im Krankenhaus liegen und wo die Ärzte eigentlich schon sagen, das ist die Zeit. Du weißt ganz genau, dass diese Dinge kommen und da hast du vielleicht auch einen Moment, um dich auf solche Dinge vorzubereiten. Aber wie ist es in der Nacht? Wie war das für die Menschen, die auf dem Weg nach Jerusalem waren und irgendwo lagern mussten in den Bergen? Sie wussten nicht, was sie da ereilt, wo sich jemand irgendwo versteckt und nur darauf wartet, dass sie die Augen zu machen, um sie zu überfallen. Wie ist es mit den Dingen in unserem Leben, wo wir gar nicht sehen, dass sie kommen? Ganz plötzlich auf einmal ein Unfall. Finanzieller Ruin. Aber Gott sagt hier auch in diesen Dingen, in der Nacht, wo die Dinge kommen, die du vielleicht nicht herannahen siehst, wo du von überrascht wirst, da sieht er dich und er behütet dich. Auch in diesen Situationen können wir sagen, wie in Hebräer 13, Vers 6, so können wir nun zuversichtlich sagen, der Herr ist mein Helfer und deshalb fürchte ich mich nicht von dem, was Menschen mir antun können. Und der letzte Punkt, die ersten beiden Punkte war, suche den Herrn in deinen Bergen. Der zweite, vertraue auf Gottes Zusage, dich zu behüten. Und der letzte Punkt ist, vertraue dem Herrn, denn das Ziel, das vor dir liegt, ist es wert. Er sagt in Vers 7 und 8, der Herr behüte dich vor allem Übel, er behütet deine Seele. Der Herr behütet deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Er sagt hier im Prinzip, es gibt keine Zeitspanne, keine Minute, keine Sekunde, wo Gott dich nicht aus den Augen lässt. Er behütet dich. Es gibt nichts, was du selber tun kannst, um dich zu behüten. Auch in diesen schwierigen Wegen. Und ihr fragt euch vielleicht, ja, wenn er uns da immer behütet und wenn nichts geschieht in meinem Leben, warum passieren denn all diese Dinge? Er sagt doch hier, er behütet mich, aber trotzdem passieren diese Dinge. Der Psalmist nimmt hier eine Perspektive ein, die wir alle ganz gut auch mal einnehmen sollten. Vielleicht auch für den Rest unseres Lebens, wenn es unmöglich ist. Es geht um die Perspektive Ewigkeit. Er behütet deinen Aus- und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Er wacht über dich von nun an bis in Ewigkeit. So heißt es in Offenbarung 21, 4 und 5. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und er auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Selbst der Tod kann uns nicht von der Liebe Gottes trennen, so heißt es in Römer 8. Ich möchte jetzt schließen, aber noch eine Parallele vorher ziehen. Ich weiß nicht, wer du bist. Ich weiß nicht, wie oft du hier in die Gemeinde kommst, wie viel du von dem Evangelium, von der guten Nachricht weißt. Aber ich weiß eins. Vor ungefähr 2000 Jahren gab es auch einen Mensch, der auf einen Berg stieg. Und er stieg auf diesen Berg für dich und mich. Auf diesem Berg stand das Kreuz Jesu. Er vertraute dem Herrn, dass der Plan seines Vaters gut ist. Er vertraute darauf, dass das, was der Vater da tut, immer in seiner Kontrolle ist. Er vertraute darauf, dass es nur diesen einen Weg der Errettung für seine Geschöpfe gibt. Und wir sehen das Leben dieses Menschen, der auf diesen Berg stieg, durch die Bibel, und wir sehen, dass er nicht von Schwierigkeiten bewahrt wurde. Aber wir sehen, dass diese Schwierigkeiten ihn nicht davon abgehalten haben, diesen Weg zu gehen. Und er ist diesen Weg gegangen für dich und für mich. Und vielleicht ist für dich heute der Tag, wo du diesen Menschen kennenlernen möchtest. Und ich glaube, hier in der Gemeinde gibt es genug Leute, die dir diesen Weg gerne weisen wollen. Ich bin auch gleich noch da, wenn ihr da noch Fragen dazu habt. Aber ich möchte dich ermutigen, wenn du diese Bewahrung erleben möchtest, diese Zusagen für dich in Anspruch nehmen möchtest, lerne diesen Menschen kennen. Suche den Herrn in den Bergen deines Lebens. Vertraue auf Gottes Zusage, dich zu schützen. Vertraue auf den Herrn, denn das Ziel, das vor dir liegt, ist es wert. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass dein Wort in Ewigkeit Bestand hat. Wir danken dir dafür, dass du unser Herr und König bist und dass du derjenige bist, der in der Lage ist, uns zu bewahren. Danke, Herr, dafür, dass es keinen Berg, keine Schwierigkeit gibt, die größer ist als du. Auch wenn wir oft dich aus dem Blick verlieren, Herr, in diesen Zeiten, so möchtest du ihn doch immer wieder auf dich richten. Und das bitte ich, Herr, dass wir das als Prophylaxe heute nehmen, immer wieder auf dich zu schauen, dir zu vertrauen. Herr, und wenn wir den Weg mit dir noch nicht gehen, auch deine Hand zu fassen, Herr, die du uns reichst. Danke für deine Güte, deine Gnade und deine Treue. In deinem Namen. Amen.